Ja.
Schön, oder?
Ja, das ist schön. Das klingt wieder in der Antike. Bei den alten Römern, da fällt nur der beseligende Gesang verschnittener.
Den werde ich vielleicht noch reinmischen.
Ja, gut. Aber ohne die Prämisse hören.
Herzlich willkommen bei Data Sein Hals. Wir haben heute eine kleine familiäre Sondersendung. Ich sitze hier zu Hause bei meinen Eltern und hier mit mir am Tisch ist mein Vater. Hallo.
Hallo, hallo.
Wir haben uns in den letzten paar Tagen eine alte Fernsehserie angeschaut. Einfach, weil du die früher tatsächlich als Erstseher gesehen haben und über die wollen wir heute ein bisschen reden. Wir reden über Raumpatrouille, die fantastischen Abenteuer des Raumschiffs Orion oder kurz einfach Raumpatrouille Orion. Es war
auffällig, wie sehr bei allem Science-Fiction und Zukunftsorientiertheit solcher Sendungen, wie sehr das so die Zeit der 60er Jahre wiedergespiegelt
hat. Ja, die Serie ist tatsächlich aus den 60er, 1966 ging die auf Sendung. Immer samstags, ich habe mal nachgelesen, 14-tägig. Und zwar zur besten Sendezeit nach den Nachrichten.
Schwarz-Weiß. Ja.
Und muss ein ziemlicher Kassenfeger gewesen sein.
Ja, glaub,
mit Einschaltquoten über 50%.
Ja.
Gut, damals gab es halt nicht so viele Sender. Da konnte man sowas noch, solche Einschaltquoten erreichen. Ja, und das ist schon sehr stark ein Kind der 60er. Also was wir jetzt nicht machen, ist, dass wir jetzt so im Detail über, wahrscheinlich nicht über irgendwelche Wissensfakten. Was brummt in deinem Hintergrund? Ah, da hat sich der in der Küche der
ausgeschaltet.
Der Kaffeeroboter ausgeschaltet.
Ausgeschaltet, ja. Es war keiner vom Raumschiff Orion, obwohl die auch solche Sachen eingebaut hatten. Bügeleisen.
Ja, wie hat sich das denn angefühlt, das jetzt nochmal zu sehen? Hast du es seit den 60ern nochmal
gesehen? Nee, ich habe es seit einer Zeit nicht mehr gesehen. Mir ist es nur aufgefallen, wie sehr das in der Körpersprache der Leute, die da spielen, und in der Ausdrucksweise die Art zu sprechen und sich zu geben, das 60er Jahre wieder gespiegelt hat. Weniger von mir, da war ich ganz verblüfft.
Das war ja, das fängt ja auch, wir haben mit der ersten Folge angefangen, wie hieß die nochmal, also Angriff aus dem All, glaube ich, habe es jetzt tatsächlich nirgendwo mehr notiert, und das fängt ziemlich bald an mit Generälen und Adjutanten, ja. Das ist alles sehr militärisch, allein General Wamsler ist auch so eine herrlich schöne Figur, so ein fetter, feister General, und
und der hat ein Auftreten und die Art zu reden und sich wichtig zu machen, typisch wie man es in den 60er Jahren bei älteren, gedienten Leuten öfters erlebt hat.
Ja, es hat einen schon, auch so später in der Serie, hat man immer wieder irgendwelche Generalskonferenzen, Krisenstabssitzungen, das erinnert einen schon sehr an Filme über das Dritte Reich.
Naja, die Crew selber, die ist aufgetreten wie ein Hitlerjungen-Fähnlein, ja. Wie ein HJ-Fähnlein und hat sich auch so benommen, also wie man es aus dem Film der 30er und 40er Jahre für Jugendliche.
Ja. Die Besatzung der Raumpatrouille Orion ist vollständig angetreten. Also es fängt ja damit an, dass der Kommandant des Raumschiffs Orion, und das ist hier ja, das hier geht, Cliff Alistair MacLean, Major Cliff Alistair MacLean, denn die ganzen militärischen Ränge sind ja alle auf Deutsch hier, obwohl wir kriegen am Anfang erzählt, Nationalstaaten werden abgeschafft, alles wäre so international. Und Dietmar Schönherr spielt Cliff Alistair MacLean Und der widersetzt sich einem direkten Befehl und landet befehlswidrig auf irgendeinem Planeten, um zu beweisen, dass es geht. Das wird als Meisterleistung hingestellt, allerdings auch als Befehlsverweigerung. Und deswegen wird der dann vor dem General zitiert mit der gesamten Crew und degradiert zur Raumpatrouille. Vorher war er bei den schnellen Kampfverbänden und muss jetzt Patrouillendienst schieben. Allein wenn diese Crew da anmarschiert kommt,
Hitlerjunge, Fähnlein, ja.
Also erstmal marschieren die da durch den Gang auf die Kamera zu. Du hast martialische Klänge. Das hat man später in vielen anderen Filmen, kriegt man das noch so gesehen, wenn eine Besatzung heldenhaft auf die Kamera zumarschiert. Das ist was, was die damals in den 60ern scheinbar schon konnten, was heute immer noch gemacht wird. Und dann stellen die sich vor dem General auf, stehen stramm und die Meldung, die Crew, die Besatzung der Orion ist vollständig angetreten. Also mich hat das so ein bisschen an diese Lümmel aus der letzten Bankfilme aus den 60ern erinnert, wenn der Klassenstreber gesagt hat, die Klasse der 5a ist vollständig angetreten. Ja. Ungefähr so. Aber Hitlerjugend, finde ich, passt auch sehr gut.
Ja, ja, und dann, sagen wir mal, das Narrativ, würde man heute sagen, ist Befehlsvertreibung, um irgendwas Gutes, was Besonderes zu erreichen. Aber es ist trotzdem eine Befehlsübertretung. Und das ist seit dem Prinzen von Homburg ein Dauerthema offensichtlich in Deutschland.
Der Prinz von Homburg war?
Das ist ein Theaterstück von Kleist. Mhm. Und der hat einen Befehl übertreten, militärisch. Und hat dann dadurch zum Sieg beigetragen, aber es ist die Frage, ob er nicht zum Tod verurteilt werden muss, wegen Befehlsverweigerung. Mhm. Sowas kommt nur in, sowas erscheint uns heute als verrückt. Ja,
ja, aber irgendwie wirkt das, es passt irgendwie, es wirkt so. So nach,
aber das ist ein Dauerthema im preußischen Militärum, aber auch im Dritten Reich und auch später auch bei der Bundeswehr immer noch ein Thema, obwohl da entscheidet dann mehr dann in der neueren Betrachtung der Erfolg. Hast du Erfolg mit der Befehlsübertretung, bist du ein Held, hast du keinen Erfolg, bist du ein Arschloch.
Ja, ich meine, das zieht sich hier durch die ganze Serie durch mit den Befehlen.
Ja, ja.
Wir haben jetzt nur zwei Folgen gesehen, aber da war das auch ständig Dauerthema, Befehle befolgen. Sie haben den direkten Befehl, sie haben nicht den Befehl. Ich hatte nicht die Order, dies und jenes zu tun. Da in der zweiten Folge, die wir gesehen haben mit den Robotern, Hüter des Gesetzes, da missachtet McLean einen direkten Befehl, fliegt zu einem Planeten, um da nach dem Rechten zu schauen, weil da Roboter wiederum ihre Befehle missachten und lässt dann die Lancet, das sind so diese kleinen Beibootsschiffe, bei Star Trek wären das die Shuttle, zurück mit zwei Besatzungsmitgliedern, die ein Energiefeld aufbauen, das groß genug ist, um auf den Richtradar für die Orion gehalten zu werden und sagt denen, ja, wir sind in 12 Stunden wieder da. Und die sitzen da drin und warten. Und die eine von den beiden sagt, bau doch das Feld ab, uns geht die Energie aus, wir werden sterben. Sagen, nein, nein, wir bleiben hier, Cliff, komm zurück.
Befehl ist Befehl.
Befehl ist Befehl. Und am Schluss fragt Cliff ihn auch, warum hast du denn den Lancet nicht abgebaut? Ich hatte doch nicht den Befehl dazu. Befehlsgehorsam, wirklich durch die ganze Serie durch.
Ja, aber das ist natürlich ein Dauerthema seit dem 19. Jahrhundert, in den 20. In den 80er Jahren hat man das in einem ganz anderen Aspekt gesehen, wenn jemand ein Gesetz angewandt hat und es hat dem Sinn und Zweck dieses Gesetzes widersprochen, dann hat er das nicht gemacht und hat es nicht angewandt. Da ist er belobigt worden wegen unbürokratischen Verhaltens. Heute, wenn er das macht, hat er ein Disziplinarverfahren, das Beamte am Hals. Kommt sofort die Presse, wie konnte der, da gehe ich nur den. Ist genau die Tendenz rückläufig. Nur diejenigen, die Druck machen, sind immer die Vorgesetzten, sondern ist die veröffentlichte Meinung.
Ja, Ja klar, ich meine, die öffentliche Meinung ist heute ja stärker denn je. Das ist ja,
also unbürokratisches Verhalten kann sich kein Mensch mehr erlauben.
Das ist eigentlich ein Widerspruch, denn genau danach schreien eigentlich alle, weniger Bürokratie.
Ja, ja, aber wehe, du wendest ein Gesetz nicht an, weil du merkst, dass... widerspricht dem Sinn und Zweck des Gesetzes. Im Kirchenrecht gibt es den Begriff noch, Epikie heißt es. Hm. Ich sagte, so bei Epikie sollst du eine Vorschrift nicht anwenden, wenn sie dem Sinn der Vorschrift, wenn das Ergebnis dem Sinn der Vorschrift widerspricht. Im normalen Feld, da hast du heute die gesamte empörte Presse am Hals. Man hört dieses Geschäft. Das ist doch ein Geschäft auch für den Journalisten hier zu sagen, der hat dagegen verstoßen. Ja.
Aber wer hätte gedacht, dass die Kirche da weiter ist? Man nimmt das eigentlich.
Ja, die Kirche hat es schon immer gehabt, das hat man nur beim Staat übernommen. In der Kirche hat man es schon immer gehabt, aber nicht angewandt.
Das macht natürlich auch wiederum Sinn.
Ja. Da ist der Unterschied zwischen Sein und Sollen.
Aber ich fand es eigentlich ganz schön, die letzten, also die Folgen, die wir uns anschauen, die letzte war etwas unspektakulär. Da dürfte auf die 60 Minuten, die so eine Folge hat, ich glaube, das waren insgesamt waren es nur 7 Folgen, 60 Minuten. In den 60 Minuten waren vielleicht 2 Minuten Action und sonst eigentlich nur Gerede.
Das war Gerede.
War nicht viel. Es waren ein paar schöne Weltraumeinstellungen für damalige Verhältnisse, tricktechnisch gar nicht mal so schlecht. Heute
das Gerede war relativ spannend gemacht, deswegen ist das wahrscheinlich überhaupt dann aufgeführt oder gesendet worden. Aber es war tatsächlich nur Gerede.
Ja. Also es gab auch eine Menge Trickeffekte in der Serie. Wir haben uns jetzt nur 2 Folgen angeschaut und da waren auch schon ein paar interessante Sachen dabei, irgendwelche Ionenstürme. Ja, oder die Außerirdischen, die Frogs, die dann einfach nur flirrende Schemen darstellen. Also das sind auch tatsächlich ziemlich viele Trickeffekte angewendet worden. Das Bluescreen-Verfahren gab es damals schon. Wenn man zum Beispiel im Starlight-Casino sich aufhält, das ist die Menschheit lebt. Wir sind, glaube ich, im Jahr 3000 oder so ungefähr im 30. Jahrhundert. Da lebt die Menschheit auf die Böden des Ozeans als Lebensraum erschlossen. Und dann sieht man durch die Glasdecke des Starlight Casinos riesige Fische herumschwimmen.
Da sieht man, dass es Goldfische sind.
Oder
Karpfen.
Ich habe mal nachgelesen, dass es angeblich angedeutet haben soll, dass es irgendwann einen nuklearen Krieg gegeben haben soll, der riesige mutierte Goldfische hervorgebracht hat. Und deswegen diese. Aber das ist mit Bluescreen-Verfahren gedreht worden, damals schon.
Aber was mich gewundert hat und überrascht hat, ich hatte das viel langweiliger in Erinnerung. Es ist relativ mit wenig Mitteln spannend. Und dass man die Spannung auch durch Geräte herbeifahren konnte, das ist natürlich billig. Es kostet nicht viel. Muss man nicht viel drehen, hat keine große Aufwendung.
Also mir ist es in der zweiten Folge da, ich glaube, das ist die dritte der ganzen Serie, aber in der Folge, die wir gesehen haben, ist es mir aufgefallen, dass sehr viel geredet und sehr wenig Action war. In der ersten Folge ist es mir überhaupt nicht aufgefallen. Die war wirklich spannend.
Die war spannend, ja.
Das war wirklich spannend gemacht. Die besuchen eine Raumstation, die von den Außerirdischen angegriffen wurde. Man befindet sich da im luftleeren Raum, die 2 Astronauten auf der Besatzung der Orion, die da durch die Gänge tapsen und wirklich nicht wissen, was los ist. Und du spürst diese Anspannung von den beiden. Du spürst die nervliche Anspannung immer wieder, wenn man aufs Raumschiff zurückschneidet und sieht, es geht um Minuten, es geht um die Wurst. Also sie schaffen es wirklich, Spannung aufzubauen, auch mit den ganzen Weltraumeffekten, wenn die außerirdischen Raumschiffe angreifen, wenn man in einen Ionensturm gerät. Alles ganz simple Sachen. Ich glaube, dieser Ionensturm wurde dadurch produziert, dass man Kaffeepulver oder Reis durch die Gegend geblasen hat, das mit einer Hochgeschwindigkeitskamera aufgenommen hat. Ich bin gerade wahrscheinlich alles komplett falsch und die Fans von Raumpatrouille Orion schlagen jetzt die Hände über dem Kopf zusammen. Die gibt es nämlich tatsächlich noch. Ganz stark. Es hat noch ein ziemlich starkes Fandom Raumpatrouille in Deutschland. Es sind auch immer wieder im Gespräch gewesen, dass das Remakes davon verfilmt worden sollen. Zuerst sollte Wolfgang Petersen war im Gespräch und später wollte tatsächlich Roland Emmerich in den 90ern mit ProSieben ein Remake drehen.
Ja, was auffällig ist, das sind natürlich so Dinge, wo das ganze märchenhaft wirkt, wenn die in irgendeinen Untergrund mit automatisch sich öffnenden und schließenden Türen einfach eintreten, ohne zu überlegen, wie sie da je wieder rauskommen. Ja. Und ob die dann auch auf der anderen Seite aufgeht, nur weil sie da erscheinen. Also, aber das ist halt Märchen.
Es ist schon alles ein bisschen naiv. Ich meine, auch die ganzen technischen Begriffe, man siedelt auf fernen Sternen. Man das kann auf einem Stern nicht siedeln, ein Stern ist eine Sonne. Oder Androiden, der Begriff Androiden.
Elektronengehirn, ja.
Ja, die haben mit Robotern zu tun, nennen sie aber ständig Androiden. Ein Android ist aber ein künstlicher Mensch, auch in menschlicher Form. Und das waren keine Androiden, das waren Roboter, die sahen aus wie fliegende riesige Drohnen mit Armfortsätzen, an denen am Ende am einen Arm war ein Eiskugelportionierer angebracht, das konnte man erkennen, und am anderen so ein langer geschwungener Bügel, und ich glaube, das war eine Geburtshelferzange.
Ja, in der zweiten Serie, da war dieses, nehmen wir es mal, faschistoide Auftreten nicht so bemerkbar. Es da ging das irgendwie unter. Ja. In der ersten Folge war das enorm. Also die sind aufgetreten, wie der Herr Oberst, der General ist aufgetreten, wie Weltkriegoberst, der bei der Bundeswehr nach 10 Jahren wieder eingestellt worden ist.
Ja, Wahnsinn, auch diese Generalskonferenzen, wie die sich da gegenseitig anblaffen und sich erstmal die Schuld zuweisen müssen, wer ist wofür verantwortlich, wer kann wofür verantwortlich gemacht werden. Bevor da irgendeine Krise gelöst wird, müssen erstmal die Verantwortlichkeiten geklärt werden. Das ist ganz übel, wenn man sich das heute anschaut. Das weckt keine guten Gefühle. Und das gibt dem Ganzen einen sehr faschistoiden Anstrich. Der ist ja auch in den 60ern durchaus bemerkt und kritisiert worden.
Also das, wenn man so diese Art und Weise sich auch die Körpersprache, nicht nur dieser Generäle, auch der Crew und so, kein Wunder, dass dann in den 60er Jahren da diese studentische Revolve 1968, aber das ging ja schon 64, 65 extrem los, dass das dann gekommen ist. Und
ja, die Orion wird es nicht ausgelöst.
Naja,
aber wenn der Geist damals noch da
aber der
war,
Geist, also,
das kann man sich gut vorstellen, wenn das in der Gesellschaft noch so stark verwurzelt
dass
war,
das dann,
dass das auf Widerstand gestoßen
damals
ist.
Damals hat man den Geist nicht gemerkt, weil es normal war. Die Älteren waren halt so.
Ja.
Und das hat man zwar nicht als angenehm empfunden, aber so war halt der Mensch. Und man hat sich als Jugendlicher hat man geglaubt, später wirst du mal auch so.
Gott. Ja, dagegen, das kann man vorstellen, dass man dagegen revoltieren muss. Ja. Alle paar Jahrzehnte mal.
Also ich habe nicht dagegen revoltiert, weil ich auf dem Land gewohnt war. Und da haben wir gesagt, na, die Spinnerin unter den Studenten, wenn du aus Würzburg oder aus der Universitätsstadt raus warst, hat kein Mensch sich mehr darum gekümmert, was da revoltiert wurde. Aber es war erfolgreich offensichtlich.
Ja, durchaus auch zum Glück, würde ich sagen.
Also, ja, würde ich heute auch sagen, ja. Damals habe ich es mir so eine Art Spinnerei angeschaut. Ja.
Es ist auch immer schwierig, das so ohne den Abstand zu sehen. Mit einem zeitlichen Abstand lässt sich immer alles sehr viel leichter beurteilen. Das wird bei der Serie ja auch nicht anders gewesen sein. Also,
das hat man damals nicht gemerkt, dass das war normal, wie die sich benommen haben. Ja. So hat der Oberste A.D. Müller sich benommen.
Ja, ja, auch diese ganze.
Auch seiner Frau und seinen Kindern gegenüber.
Gott. Meldegehorsams das Essen serviert. Schrecklich. Ja, ich meine, auch diese militärische Struktur. Wir haben das immer wieder, die Diskussion, ob, wenn wir über Star Trek reden, ob die Sternenflotte bei Star Trek jetzt eigentlich Militär ist oder nicht. Das ist eine Diskussion, die wahrscheinlich nie vollständig geklärt werden wird, weil da Gene Roddenberry, der Macher von Star Trek, dann ganz eigene und zum Teil sehr wirre und nicht so ganz klar definierte Vorstellungen hatte und das Ganze daher sehr unausgegoren ist und mal so dargestellt wird. Aber hier, das ist ganz klar eindeutig Militär. Das ist,
ja, das ist eindeutig, ja.
Und das sind auch militärische Organisationen, die da gegeneinander auch arbeiten, ja, zum Teil.
Allein schon die Rang, Major und
General, Oberst, Ordonnanz und so weiter, also Leutnant. Und da gibt es ja noch den galaktischen Sicherheitsdienst. Auf der Enterprise kennt man, dass der Sicherheitschef dafür verantwortlich ist, dass dem Schiff nichts passiert. Hier ist der Sicherheitsoffizier dafür verantwortlich, dass die Crew sich benimmt. Das ist der Aufpasser.
Ja, aber der Aufpasser, wie SD oder Gestapo.
Das ist schon übel. Das ist aber wirklich diese Funktion.
Ja,
die kriegen dann eine Sicherheitsoffizierin. Wie heißt die?
In Russland war es KGB. Und
ja, die hat ja auch noch.
Die hat dann einen russischen Namen, ja, auch. Also das passt genau. Also, so stellt man sich einen KGB-Offizier vor.
Ja, blond mit. Aber die Frisuren allein. Ja. Das ist ja auch herrlich. Diese Topf-Frisur mit den Kringellocken, diese harten, großen Kringellocken, ja, an den Schläfen nach vorne. Und dieser riesen Topf bei den Frauen alle. Komplett Einheitsfrisur.
Ja, und dank Haarspray.
Ja, sitzt und hält auch beim Millionensturm drei Wettertraft.
Ja.
Ja, und da, die Organisation, die arbeiten auch gegeneinander. Da werden dann auch Kompetenzen ausgefochten. In dem anderen Film wird ein Schiffskommandant verhört, weil er von dem Planeten nur Abraumschrott entgegengenommen und zur Erde transportiert hat. Und er natürlich sofort verdächtigt wird, das Erz, das er hätte eigentlich transportieren sollen, verschoben zu haben. Da wird nicht ermittelt, was auf dem Planeten los ist, sondern da wird erstmal ein Schuldiger gesucht. Dann wird erstmal der Kommandant dieses Frachters verhört und beschuldigt.
Wie im richtigen Leben. Ne?
Und da kommt dann auch sofort dann General Wamsler dazu, der sich dagegen empört, dass eine andere Militärbehörde ein Vergehen eines seiner Untergebenen
untersucht. Aber das scheint, wenn man heute sieht, es scheint doch heute bei Geheimdiensten, Inlandsgeheimdiensten und militärischer Abschirmdiensten und verschiedene Sicherheitsbehörden noch genauso zu sein, für das große Tat, die irgendwo hinsteht. Wenn es irgendeinem Politiker gelingt, da irgendwas zu vereinheitlichen, dass die miteinander arbeiten.
Ja, es ist so.
Künstliche Konfliktsituationen, die natürlich auch leistungssteigernd sind.
So wunderbar. Ja, wenn man das überlegt, das wird hier als so ein Utopia dargestellt. Ich lese mal diesen sehr berühmten das Intro vor, das am Anfang jeder Folge. Das muss ich jetzt mal in die Brille. Jetzt habe ich es hier auf dem Kumpel. Ja. Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Es gibt keine Nationalstaaten mehr. Es gibt nur noch die Menschheit und ihre Kolonien im Weltraum. Man siedelt auf fernen Sternen. Der Meeresboden ist als Wohnraum erschlossen. Mit heute noch unvorstellbaren Geschwindigkeiten durcheilen Raumschiffe unser Milchstraßensystem. Eins dieser Raumschiffe ist die Orion. Winziger Teil eines gigantischen Sicherheitssystems, das die Erde vor Bedrohungen aus dem All schützt. Begleiten wir die Orion und ihre Besatzung bei ihrem Patrouillendienst am Rande der Unendlichkeit. Da wird schon so richtig der Ton angelegt. Bedrohung von außen ist Sicherheit, ein gigantisches Sicherheitssystem, das heißt, es ist nicht Weltraumfahrt aus Forschungszwecken, sondern aus militärischen Gründen. Denn man muss sich gegen den Feind wappnen. Es wird wird hier als eine Utopie dargestellt, ein Märchen von übermorgen, keine Nationalstaaten mehr. Aber dann hast du trotzdem diese Rangeleien, diese Kompetenzrangeleien zwischen Militär und den Politikern, zwischen den einzelnen Militärgruppierungen untereinander. Also sehr märchenhaft, utopisch kommt mir das Ganze ja, das wirklich nicht
ist,
vor.
Wie gesagt, wie im richtigen Leben, solche Organisationen, die haben Konkurrenzsituationen.
Ja. Da ist noch keine Utopie entstanden.
Das ist heute noch die Luftwaffe. Ist vornehmer oder als Heer.
Naja,
ich meine. Eine schönere Uniform hat.
Die Uniform fand jetzt hier aber auch nicht so richtig toll. Das finde ich ja schade. Ich mag ja tatsächlich gerne Science-Fiction-Uniformen. Das ist so, da bietet ja Star Trek wiederum sehr viele Möglichkeiten, sich so dran zu verlustieren. Aber hier bei Raumpatrouille Orion. Die haben einfach nur schwarze Overalls an.
Ja, Schwarz-Weiß-Film, ja.
Ja. Ja, klar, das Ganze ist auf Schwarz-Weiß gedreht. Die Hintergründe sind häufig sehr hell, wenn die irgendwelche futuristischen Gebäude von innen zeigen. Und da macht natürlich Sinn, die Schauspieler in schwarze Klamotten zu stecken, damit die sich besser abheben. Aber die haben auch kaum Abzeichen. Die haben vorne drauf so einen kleinen. Der Brust so einen kleinen Metallstreifen mit so einem Punkt- und Strichcode, der das Rangabzeichen ist, und irgendeine Gürtelschnalle. Das fällt aber kaum auf. Da muss man wirklich hinschauen oder schon nachlesen, ob das es sowas gibt. Und sonst sehen die sehr unspektakulär aus. Und ich finde auch tatsächlich, dadurch, dass die schwarz sind, erinnern die mich so ein bisschen wiederum an das an die Faschisten, und zwar an die italienischen.
An die italienischen Faschisten, ja. Camice nere d'Italia.
Ja. Auch das ganze Gehabe, dieses Protzgehabe und Rumgebrülle, die brüllen auch die ganze Zeit.
Ja, also das hat schon sehr.
Das ist schon.
Aber das war da, ich kann mich erinnern, das war schon Stil der damaligen Zeit. Mhm.
Ja gut, Science Fiction spiegelt eigentlich immer die Gesellschaft in der Zeit wieder, in der sie entsteht. Und,
muss ja ankommen bei der Gesellschaft. Und da muss die.
Das machen natürlich viele andere Filme, Filmgattungen, Literaturgattungen auch, aber genau, bei Science Fiction ist es stärker.
Da fällt es auf, ja.
Weil die Verfremdung ja auch erstmal stärker wirkt, dadurch, dass du das Ganze im 30. Jahrhundert spielen lässt. Fallen einem die Gemeinsamkeiten mit der eigenen Zeit unter Umständen viel, viel stärker auf, viel stärker ins Gewicht. Und hier ist es schon sehr stark Kind der 60er, was das ganze Verhalten angeht, dieses sexistische Gebaren gegenüber der Sicherheitschefin, die wird drangsaliert und die wird gemobbt und angeflirtet und mit Bemerkungen.
Ja. Und väterlich beraten, ja, furchtbar.
Schrecklich. Also Dietmar Schönherr, der den McLean gespielt hat, ich weiß nicht, was der sonst, ich kenne den sonst noch vage, habe ich den Erinnerungen, was ich den früher auch öfter mal gesehen habe, kann mich jetzt aber nicht wirklich dran erinnern, aber hier macht er schon eine eher unsympathische Figur. Der hat so seine Momente.
Ja, aber damals war der sympathisch.
Ja.
Damals war der, in den 60er Jahren war der sympathisch. Das war, den hat man, das war mit dem Zugpferd. Heute wirkt es wirklich Fähnleinführer bei der HJ.
Ja, aber wie hat der gewirkt? Das kann ich mir so schwer vorstellen, weil ich sehe den und der wirkt auf mich so unsympathisch, dieses Protzige, dieses Aggressive.
Ja, das hat gewirkt damals.
Dieses Renitente auch immer, ja, aber gleichzeitig dann wieder autoritär.
Ja, das hat gewirkt, diese Mischung.
Das ist schon komisch.
Das ist wirklich komisch. Also das kommt einem am merkwürdigsten bei der ganzen Serie vor. Aber da kann es die Serie nichts dafür, sondern das ist halt der Zeitgeist, den sie widerspiegelt.
Ja, also ich habe mir das vorhin auch gedacht. Ich habe hier mal schauen, ob ich es öffnen kann. Wenn ich jetzt hier WLAN habe, ja, müsste ich haben, dann kann ich mal auf ins Internet schauen. Es gibt da eine wirklich große Fanseite, also scheint wirklich ein großes Fandom zu geben, die ich euch bei Interesse auch wirklich mal euch da draußen empfehlen kann. Das ist Starlight Casino, www.orionspace.de, und das ist die Fanseite der deutschen Raumpatrouille Orion-Fans, und das ist schon ziemlich umfangreich. Ja, muss ich mal schauen, ob ich das hier wegklicken kann und das hier wegklicken kann und das hier wegklicken. Sag mal, was ist denn hier los? Irgendwas bedroht gerade meinen Rechner. Norden dreht gerade vollkommen am Rad. Naja, vielleicht ist es doch keine so gute Seite. Die Frogs haben die Homepage infiltriert. Auf jeden Fall ist das eine Seite, die sehr, sehr umfangreich auch mit Informationen geht. Deswegen werden wir jetzt gar nicht so viel hier an Hintergrundinformationen bringen. Die habe ich mir, wenn auch nur vorhin, mal kurz angelesen. Das ist auch jetzt gar nicht der Ziel und Zweck hier. Es ist so ein bisschen eher unser persönlicher Eindruck. Wenn ihr da mehr drüber wissen wollt, besucht mal die Seite. Ich habe es ja gerade genannt. Ich verlinke es auch in den Shownotes. Ist schon ganz interessant. Und es scheint wirklich, ich frage mich nur, was macht einen heute zu einem Raumpatrouille Orion-Fan?
Ja, das frage ich mich auch, ja.
Weil bei man,
naja, aber was macht heute einem zum Rechtsradikalen zum Beispiel?
Ja, ich würde jetzt nicht
das
ganz so
weit... Das hat damit nichts zu tun, das ist nicht rechtsradikal.
Ja, ich würde jetzt nicht ganz so weit hergehen, obwohl die Querverbindung einem gerade im Moment ein bisschen nahe liegt. Aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Sagen wir mal, was macht einen zu einem Fan von alten Doctor Who-Folgen oder von alten Filmen? Es ist dieser Retro-Gedanke, ist die Nostalgie auch, die so ein bisschen bei allem mitschwingt, die vielleicht auch tatsächlich den Rechtsdruck mitbegleitet.
Ja, ja, aber bei Dr. Who zum Beispiel, da gibt es sehr unterschiedliche. Da gibt es welche, die sind zeitlos. Die kannst du wirklich heute noch genauso sehen. Und wie es in den 80er Jahren vielleicht gesehen.
Vielleicht sogar aus den 60ern,
da ja, haben wir auch schon ein paar auch, ja.
gesehen.
Und das ist wie, und andere, die belächelt man ja.
Ja. Ja, auch hier, ich kann mir schon vorstellen, dass da sehr viel Ironie auch mit im Spiel ist, wenn man heute als Fan von Raumpatrouille Orion da aktiv ist, weil ich kann mir schwer vorstellen, der Geist, der da in dieser Serie herrscht, so unkritisch einfach akzeptiert wird. Das ist aber auch bei ganz vielen anderen.
Ja, aber deswegen habe ich vorhin gesagt, warum haben wir heute einen Rechtsruck gefallen? Ja. Da scheint der Geist, der scheint gewisse Faszination auszuüben.
Ja.
Ja, ja, damit hat man eine gewisse Ordnung, die vorgegeben ist. Da muss man dann der Held sein, wenn man dagegen verstößt und Erfolg hat. Aber nur, wenn es einem noch höheren Ziel dient. Und ansonsten ist man entlastet.
Ja, ja, ich meine, klar, wie soll man das nennen, diese Art von Heldentum, dieser Heroismus, auch dieses Abenteuerdenken, das...
Ja.
Gott, ja, also ich war mal im Krankenhaus, da war mein Zimmernachbar, der hat Lanzer-Romane gelesen. Es war ein unangenehmer Zimmergenosse, um es mal ganz ehrlich zu sagen. Aber ich habe dann auch lieber nicht nachgefragt, was den jetzt so daran fasziniert hat. Aber der war mit großer Begeisterung, der war nicht älter als ich damals. Das ist auch schon 20 Jahre oder länger her. Mit Begeisterung hat der Typ Lanzerhefte gelesen. Da saß der da und war drin vertieft und hat sich mit mir...
Oft durch den Vater und Großvater in der Familie weitergegeben. Also.
Ja. Ja, manchmal gibt es
das. Kenne ich auch im Bekanntenkreis welche. Eindeutig durch die Familie weitergegeben.
Meinst du, das ist häufiger, dass das weitergeht? Dass man das weitergibt, was man von den Eltern und Großeltern gelernt hat, oder dass man eher dagegen steuert?
Am Anfang dagegen, später nicht.
Ja?
Ja, in der Pubertät und so ist man erstmal dagegen.
Immer, ja, das stimmt.
Dann Wenn du mal um die 50 rum bist, dann sagst du nur, ja gut. Also.
Ja, stimmt, das ist, das habe ich auch schon beobachtet. Das ist mir tatsächlich, ja klar, natürlich. Man ist ja in der Kindheit geprägt. Man wird durch das Umfeld so stark geprägt, selbst wenn man dann revoltiert, und das macht ja jeder Teenager, kann es passieren, dass man
das ist
wieder
auch sinnvoll, dass es macht,
dahin zurückkommt.
Ja, aber das gibt sich dann wieder.
Das ist wie alte Linke, die in reiferem Alter in die CSU eintreten. Wir nennen jetzt keinen Namen, aber da haben wir auch einen in unserem Bekanntenkreis. So was soll auch vorkommen. Ja. Ich schaue gerade mal, was ich hier mir noch so notiert habe.
Ja, man sagt ja, der Mensch ruckt im Lauf seines Lebens in irgendein anderes Extrem. Wer links war, ruckt mehr nach rechts. Das ist die größere Anzahl. Aber es gibt auch die umgekehrte Richtung, dass dann plötzlich jemand, der rechts oder konservativ war, dann mehr nach links ruckt. Also.
Ja, ist durchaus möglich. Ja, ich meine, es ist interessant, jetzt mit 20, 30 hätte ich sowas noch gar nicht wahrgenommen, jetzt bin ich Mitte 40. Da kriegt man auch solche Veränderungen tatsächlich viel, man kann es beobachten, man hat einfach eine gewisse Zeit schon auf dem Buckel und kann solche Beobachtungen aufstellen. Bei dir ist es ja noch um einiges länger, ohne dich jetzt älter machen zu wollen, als du bist.
Na ja, aber ich wäre 78, da ist man nicht mehr, ist die Pubertät vorbei.
Was hat der Opa noch gesagt? Bei uns in der Familie sterben die Männer jung, es ist noch keiner erwachsen geworden. Das sind so schöne, berühmte letzte Worte. Ja, die Pubertät ist dann zu Ende, wenn man es nicht mehr empfindet. Ja, aber das stimmt schon. Man hat einfach mit der Zeit, das ist halt auch so, man kann einfach rückblickend leichter beurteilen, als wenn man noch mittendrin steckt. Das ist jetzt auch gerade zur Zeit mit dem
ganzen... Ja, das ist ein typisches Beispiel, dieses Raumschiff Orion, das hätte man damals nicht so gesehen. Also.
Ja. Ja, ohnehin... ihr habt, wenn ihr euch das angeschaut habt, ja wahrscheinlich nicht angeschaut, weil ihr Science-Fiction-Fans war oder weil ihr Fans der Serie war, sondern es lief halt im Fernsehen. Und
ja, es lief im Fernsehen, es lief nicht viel im Fernsehen, es war keine Riesenauswahl. Also hat man das gesehen.
Ich weiß noch nicht mal, hat man 1966 eigentlich schon die dritten Programme gehabt?
Nee, das glaube ich nicht.
Bin jetzt echt nicht, dann gab es zwei Programme und das war's dann. Da ist natürlich eine Prozentzahl von Zuschauerquoten von, ich glaube, irgendwie 56% relativ leicht zu kriegen.
Na ja, da gab es so Straßenfeger, so eine Serie, das Halstuch, das war ein Krimi. Und unser Nachbar, der hat einen Herzinfarkt gehabt, musste aber das Halstuch noch sehen am nächsten Tag und das hat er nicht überlebt dadurch.
Oh mein Gott, das ist ja grausam. Tragisch.
Ich habe das mal später am Saisonausfall, das Halstuch, irgendwo wieder mal gezeigt. Ein völlig langweiliger Film.
Aber ich erinnere mich sogar, dass den mal so ein Schwarz-Weiß.
So ein Schwarz-Weiß, aber das war langweilig. Also das ist, was heißt langweilig, aber den.
Ja, später.
Deswegen hätte man nichts unterbrochen.
War das so eine Edgar Wallace-Krimi?
So ähnlich, ja. Durbridge hieß der.
Ja. Ja, ich erinnere mich.
Durbridge-Krimis, das waren so Straßenfeger.
Das ist irgendwann in den 80ern mal wiederholt worden, haben wir als Kinder auch gesehen. Diese Würgebewegung mit das Halstuch zusammen, war das das? Oder war das doch ein Edgar Wallace, an den ich mich jetzt erinnere?
Das weiß ich jetzt auch nicht
mehr. Das war kein Krimi, oder?
Doch, der Halstuch war ein Krimi, Durbridge.
Weil ich kann mich jetzt irgendwie daran erinnern, es gab...
Kann sein, aber...
Die Bewegung des Halstuch mit den Händen zu einer Rolle zusammenzuwickeln und von hinten dem Opfer um den Hals anziehen.
Ja.
Und daran habe ich mich als Kind erinnert, immer wenn wir bei den Pfadfindern nämlich unsere Halstücher gemacht haben, haben wir immer damit gespielt und haben das gemacht.
Also mehr von den Krimis der damaligen Zeit ist mir nur Kinski in Erinnerung geblieben. Und das war seine schauspielerische Leistung war ja schon beachtlich. Ja.
Stimmt. Speziell, aber auf jeden Fall erinnernswert. Ja, Wolfgang Völz war ja auch so, war der nicht auch bei den Edgar Wallace Filmen? Du hast gemeint, der Butler von wem?
Der Butler von, wie hieß der?
Graf
Joster, ja. Das hat mein Vater gerne gesehen, diese Serie. Das kannst du momentan nachts um 12 sehen. Das sind so 3/4 Stunden Krimi, auch schwarz-weiß. Graf Joster gibt sich die Ehre.
Ja, stimmt. Wer hat denn da die Hauptrolle gespielt? War das Fuchsberger?
Ich glaube schon.
Oder hat der nicht immer irgendeinen Kommissar gespielt?
Ja, der hat auch. Also das war jetzt nicht mehr, ist nur der Butler in Erinnerung.
Ja, genau, Wolfgang Völz als Butler. Das
erinnere ich mich. Der Fahrer oder irgendwas.
Der hat hier.
Ich erinnere mich deswegen dran, weil mein Vater der hat keine Graf Joster, musste er sehen. Ja. Das war die wichtigste Krimisse.
Graf Joster gibt sich die Ehre. Oh, das muss ich mal schauen. Ja, Wolfgang Völz. Meine Generation kennt den als die Stimme von Captain Blaubär. Und der spielt ja hier auch mit. Der spielt Mario De Monti, ich glaube den Waffenoffizier oder so. Das ist überhaupt herrlich. Die ganze Crew ist ja alles sehr international. Mario De Monti, der italienischste Schauspieler, den sie finden konnten, ausgerechnet Wolfgang Völz. Hasso Sigbjörnsen, Helga Legrell und Atan Shubashi, gespielt von, da muss ich jetzt nochmal schauen.
Aber die Sicherheitsoffizierin, die hat einen russischen Namen. Die war sich in KGB-Offizier vorgestellt hat.
Moment mal, ich müsste hier jetzt mal. Also, die Sicherheitsoffizierin ist von Eva Pflug gespielt und die hat Tamara, na, wo steht denn das jetzt hier? Ich habe mir das nicht aufgeschrieben, ich habe den Namen im Kopf und ich komme, Tamara Jagelowsk, glaub ich. Ja. So sagen wir zu 99% war es Tamara Jagelowsk. Und mal schauen, ob ich den anderen nochmal finde. Hier, ich scroll hier gerade, ich surf hier gerade live für euch durch die. Also das, was ich eigentlich nicht mag, wenn man es im Podcast macht, wenn man einfach nur das Internet vorliest, aber leider mache ich das gerade. Seht es mir bitte nach, das könnt ihr auch eigentlich auch alles selber machen. Deswegen mag ich das nicht so gern, wenn es die Hörer selber machen können. Warum sollen sie sich dann einen Podcast anhören? Friedrich G. Beckhaus hat Atan Shubashi gespielt. Mhm. Und irgendwo habe ich mal gelesen, dass das ein Japaner sein sollte. Auf jeden Fall irgendwas Orientalisches oder keine Ahnung. Atan Shubashi.
Aber das sah absolut nicht japanisch aus. Ja.
Nicht im geringsten. Den kennt man den kann man kennen. Und zwar als Synchronsprecher aus Captain Future. Und da hat er nämlich Greg, Androiden oder Roboter, gesprochen, während Wolfgang Völz Otto gesprochen hat. Auch Android oder Roboter, Blecheimer und Gummipuppe. Und die Star Trek-Fans kennen den als die Stimme von Garak auf Deep Space Nine. Der hat also viele Synchronsprecher und der sieht ein bisschen aus. Ja, wie Phil Collins. Collins mit einer größeren Nase. Und der hat wirklich absolut nichts Asiatisches an sich. Aber er ist der Besitzer eines der letzten Pudel. Es gibt irgendwie 327 Pudel, irgendeine Zahl, also sieht es mir bitte nach. Und Nummer 276 ist sein Pudel und der frisst zurzeit nicht. Das hört man am Anfang der ersten Folge. Ich habe Sorgen, Nummer 276 frisst nicht mehr oder hat Würmer oder so.
Okay.
Das ist schon herrlich. Mhm. Ja, man ist international.
Aber so Schauspieler, wenn man die dann wieder in anderen Rollen sieht, also.
Es ist ja gerade, das ist ja gerade faszinierend, das sind ja wirklich junge Leute zu der Zeit gewesen. Mhm. Also Dietmar Schönherr war, glaube ich, 40, als das gedreht worden ist. Wolfgang Völz, wie alt würde man den schätzen zu der Zeit? 30 vielleicht, höchstens eher Ende 20, der ist jung.
Captain Blaubeer war die Stimme, also älter genommen.
Ja. Und wenn man den später im Fernsehen gesehen hat, der hat ja wirklich viel gespielt. Den hast du ständig irgendwo gesehen. Der war... den hat man dann schon als sehr gesetzten, älteren, robusten Herrn in Erinnerung. Da wirkt er hier wirklich jung und ein bisschen pummelig und sehr jugendlich. Eigentlich ist das ganz spannend. Es macht mir tatsächlich wegen Wolfgang Völz noch mit am meisten Spaß, mir das anzuschauen, weil das der Schauspieler ist, den ich später am öftesten noch gesehen habe.
Ja, der hat wahnsinnig viel gespielt, ja.
Die anderen habe ich alle nicht so sehr in Erinnerung. Am ehesten noch Dietmar Schönherr, den ich später halt hin und wieder mal gesehen habe, aber ich wüsste nicht wo.
Ich wüsste es auch nicht mehr wo. Den hat man natürlich, irgendwo habe ich den sonst mit Heimatfilmen in Verbindung gebracht.
Ich könnte jetzt hier natürlich in seiner Biografie nachschauen, aber das mache ich nicht. Was
nee, sonst. Also Gott bewahre.
Ich kann alles selber machen. Es war auch übrigens eine französische Co-Produktion. Es gibt eine von. Es gibt
Raumschiff Orion.
Ja, ja. Kommando Spatial. Glaube ich, Kommando Spatial, wenn ich mich jetzt. Ihr könnt gleich mal was uns gleich mal ein bisschen mit der Musik beschäftigen. Und da gab es eine gab's französische Popsongs, die auf der Titelmusik von Peter Thomas, der die Musik gemacht hat, basiert haben. Ja, ich glaube, Kommando Spatial, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Die Serie ist damals auch mit französischen Schauspielern gedreht worden. Und es gibt einzelne Szenen, die man im Internet finden kann. Ich verlinke die mal. Wo man dann, die noch nicht nachsynchronisiert werden, wo man sieht, dass einer der Schauspieler dann Franzose war. Und das ist halt damals, so wie das ganz häufig bei Co-Produktionen gemacht wurde, die Schauspieler haben in ihrer jeweiligen Sprache ihre Zeilen aufgesagt und es wurde dann nachträglich synchronisiert. Deswegen war es halt auch zu der Zeit, also eigentlich fast immer üblich, dass Schauspieler sich nicht übereinander geredet haben, nicht durcheinander geredet haben, sondern einer nach dem anderen. Uns ist das im Sumpf ja mal aufgefallen. Robert Altman hat das damals in MASH, in dem Film, zu einer Kunstform gebracht, die Schauspieler durcheinander reden zu lassen. So dass man sie kaum verstanden hat. Der hat auch zum Teil keine Skripte und keine Dialogskripte dafür verfasst, sondern die einfach improvisieren lassen. Und das hätte man hier überhaupt nicht machen können, weil eben zum Teil französische Schauspieler involviert waren. Ich glaube sogar, es wurden sogar einzelne Szenen extra nochmal mit gedreht. Einmal mit einer deutschen Schauspielerin und einmal mit einer französischen Schauspielerin. Ach, schau, es gibt in irgendeiner Folge eine Herrscherin auf einem Planeten, was Commander McLean komplett außer Fassung bringt. Wie eine Frau bestimmt hier alles, wo ja die Weiber bestimmen. Und die wurde einmal mit einer, wenn ich mich jetzt nicht irre, wenn ich nicht daneben liege, mit einer deutschen und einmal mit einer französischen Schauspielerin gedreht.
Habe ich nicht gewusst.
Ja. Die Musik ist schön. Ich mag die Musik. Die ist
Die ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, also da hat mir es nicht angesprochen.
Die ist zum Teil sehr gewöhnungsbedürftig, aber auch sehr, sehr reißerisch. Und die hat halt dieses typische 60er-Jahre-Flair. Ich spiele mal ein Stück von der Titelmusik ab. We'll be right back. Hast du sie gehört? Die Verschnittenen, die da im Hintergrund
sind. Ja, beseelig in der Gesang.
Ja. Ist schon sehr, sehr reißerisch und auch so ganz. Also ich glaube, es gibt sehr viele Filme aus den 60ern, die ganz ähnliche Musik hatten.
Das stimmt, das stimmt. Das ist der Grund, warum mir das nicht aufgefallen ist. Das war so. Das hätte auch in vielen anderen Filmen sein können.
Louis Dufiné-Filme haben das auch häufig gehabt. Da gibt es auch so ein paar, die auch so dieses sehr reißerische, dieses sehr fetzige und sehr schnelle hatten. Und das, Peter Thomas ist der Komponist gewesen, der hier auch für die gesamte Serie die Musik gemacht hat. Von der Fassung, ich spiele mal diesen französischen Popsong davon vor, von Virginie Rondin, Commando Spatial. Einfach nur mal zum Vergleich.
Wie deutlich das artikuliert ist, oft versteht man es ja nicht.
Ja, also das ist ja das Klassische mit Popsongs, dass man Grönemeyer-mäßig raten muss, was gerade gesungen
was
wurde.
Grade, ja.
Das habe zum Teil sogar ich jetzt mit meinen schwachen Französisch-Kenntnissen noch ganz gut verstehen können. Oder zumindest so habe ich die Worte zumindest sehr gut verstehen können, auch wenn ich jetzt erst überlegen müsste zum Übersetzen. Aber es hat schon wirklich diesen Popsongs aus den 60ern. Die höre ich ja wirklich gerne, die Musik aus den 60ern. Und die haben ihren ganz eigenen Reiz. Schön ist auch, dass der Anfang, der Countdown auf Englisch runtergezählt wird.
Ja.
Dieser Countdown, den man auch die ganze Serie über immer hört. Egal was die machen, die müssen immer diesen Countdown, diesen schleppenden 10. 9, 8, am Anfang wird sogar von 20 runtergezählt. Ich brauche immer diesen Countdown für alles.
10, 9, 8, 7.
Das ist ein Erkennungsmerkmal, ja. Heute wird man es als Tonstörung empfinden.
Ja, überhaupt sehr vieles, was da im Sound war, gerade diese Tonstörungen, wenn die diese Funksprüche haben, oder wenn die in irgendeinen Ionen. Ein Äonensturm ist was anderes.
Gibt's auch, aber es ist was anderes.
Ein Äonensturm. Das kommt einem heute eher wie eine Tonstörung vor. Mhm. Das war damals bewusst eingesetzt. Dieses Knistern und Rauschen und diese verzerrten Töne.
Interessant.
Ja. Ein Lied möchte ich dir nur vorspielen, weil ich weiß, dass das dir sehr gut gefällt. Und ich glaube, im Großen und Ganzen sind wir dann jetzt heute auch mehr oder weniger durch damit. Weil wir wollen ja nur unsere Eindrücke schildern. Ich spiele dir mal dieses Lied vor, als ich das zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, das wird in der Starlight Bar, in diesem Starlight Casino gespielt, während sie diesen Tanz aufführen.
Ja.
Oh, dieser Gesellschaft.
Dieser Gesellschaft, der ist sehenswert, ja. Da zieht es einem das Hemd hinten rein, wenn man das sieht.
Das sind Turnübungen. Wir hatten in der Schule wirklich ähnliche Turnübungen gemacht.
So eine Mischung aus Gesellschaftstanz und Turnübungen. Also Situationskomik pur.
Ja, aber ernst gemeint.
Das ja, ist aber ja ernst das gemeint. Ist ja deswegen Situation, weil es ernst gemeint ist.
Humor.
Ja, unfreiwilliger Humor.
Es hat auch so ein bisschen an diese barocken Tänze erinnert, diese
Formtänze.
Herrlich. Und das, was ich jetzt vorspiele, dachte ich zuerst, das wäre tatsächlich dieser Tanz gewesen, den sie da tanzen. Hab dann aber später festgestellt, dass es ein Liebessong ist, der in einer besonders romantischen Moment gespielt wird, wenn Major McLean, ich bringe das immer durcheinander, ich kann mich da nicht dran gewöhnen an die deutschen Ränge, und die Herrscherin von einem anderen Planeten, wenn er versuchen soll, sie zu verführen, dann hört man diese wunderschönen Klänge. Der Schubidu.
Schubidu. Bold, ja.
Ja, ein Lied, das wir in der Familie sehr gerne mögen, ist der Schubidu von Gerhard Bold.
Und da,
das
ja.
Kann man eigentlich ernst gemeint. Schubidu. Sag doch nicht immer wieder Schubidu zu mir.
Sag lieber Schabbi dabei.
Wenn du mich liebst, sag Schnippeldabu, aber niemals Schubi, 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 Schubi du.
Oh je.
Ich spielst du auch sehr gern auf dem Klavier.
Ja. Naja.
So, damit haben wir unseren Eindruck von Raumpatrouille Orion mit Schubidu beendet. Eine Kleinigkeit haben wir noch uns überlegt. Wir haben ja hier bei Data sein Hals auch immer Data sein Bücherregal, wo wir irgendein Buch vorstellen, das wir bei uns aus dem Regal gezogen haben. Und da möchte ich was vorstellen, was du mir damals in den 80ern in die Hand gedrückt hast. Einen sehr untypischen Zeitreiseroman, nämlich die Briefe in die chinesische Vergangenheit von Herbert Rosendorfer. Es ist technisch gesehen tatsächlich ein Science-Fiction-Roman, denn es handelt von einer Zeitreise, die nicht wie jetzt beispielsweise bei Mark Twain ein Yankee am Hof von König Arthur durch Magie oder sonst irgendwas passiert, sondern ein Mandarin aus dem China des, ich glaube, 10. Jahrhunderts reist mittels wissenschaftlicher Erkenntnisse, ich glaube, irgendeine Zeitreisemathematik wird erwähnt, aber nicht näher erläutert, 1000 Jahre in die Zukunft, weil er sich aber nicht berücksichtigt hat, dass die Erde eine Kugel ist und sich dreht, landet er nicht in China, sondern in München der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts. Und was man da zu lesen bekommt, das sind die Briefe, die er zurückschreibt an seinen im 10. Jahrhundert verbliebenen Freund, ebenfalls einen Mandarin. Und in diesen Briefen schildert er seine Erlebnisse im 20. Jahrhundert. Und das sind herrliche, herrliche Geschichten, die vielleicht mehr Spaß machen, wenn man die 80er Jahre selber noch miterlebt hat oder in Erinnerung hat, aber es ist ein großer Spaß, sich einfach die ganzen Verklausulierungen durchzulesen und Sachen wie Bayan und München sich erstmal lautmalerisch zu übersetzen in Bayern und München und ähnliche Formulierungen.
Und dieses Buch hat damals die CSU zum Kopfstand gebracht. Und zwar, weil der damalige Innenminister Fritz Zimmermann, Old Schwurhand genannt, den darf man so nennen, hat ein Gericht entschieden. Der wurde da auch durch den Kakao gezogen in dem Buch. Und das war offensichtlich ein Sakrileg. kann ich mich noch erinnern, wie der mal von der Hochschule für Musik in Würzburg eingeladen wurde, um dort einen Vortrag zu halten, der Rosendorfer. Da gab es heftige Proteste.
Mein Gott. Ja, gut, die in den 80ern die CSU in Bayern.
Der Zimmermann war dann irgendwann mal abgetreten und etwa 4 Wochen später war er dann auch vergessen. Also, aber.
Ja, ja, aber die Obrigkeit, gerade die CSU in Bayern zu diffamieren, das dürfte in den 80ern noch ein Aufreger gewesen sein.
Ja, war noch ein Aufreger.
War noch ein Tabu, ein gewisses. Ja.
Old Schwur, Herr Schimmer.
Ja, also wir legen euch das Buch, wenn ihr das antiquarisch noch irgendwo finden könnt. Ich habe keine Ahnung, ob das noch neu aufgelegt wird. Durchaus mal ans Herz. Es ist kein klassischer Science-Fiction-Roman. Wenn ihr Raumschiffe erwartet, werdet ihr enttäuscht. Es ist ja auch so, dass Zeitreisegeschichten der Science-Fiction gerne mal also eher von der, wenn von der Jetztzeit ausgehend, dann aber in die Zukunft oder ein Zeitreisender aus der Zukunft kommt in unsere Zeit oder ein Zeitreisender aus unserer Zeit geht in die Vergangenheit, dass aber ein Zeitreisender aus der Vergangenheit in unsere Zeit kommt, hat so ein bisschen, bringt halt diesen Verfremdungseffekt, den man auch hatte. Es könnte genauso gut auch ein Außerirdischer auf dem Planeten landen und seine Schilderungen der verrückten Erdenbewohner darlegen. Ungefähr dieses Gefühl bekommt man, nur eben ohne, dass es sich um einen Außerirdischen handelt, sondern man bekommt auch noch so ein bisschen Einblick in das China des 10. Jahrhunderts durch die Denkweise, die Rosendorfer hier sehr schön mit einbaut. Und es macht durchaus Spaß, sich das durchzulesen. Es kann sein, dass es für die jüngere Generation zum Teil etwas unverständlich ist. Der Rosendorfer hat auch eine Fortsetzung noch geschrieben, die große Umwendung. Da verschlägt es den gleichen Mandarin nochmal nach 1000 Jahren in die Zukunft. Diesmal eher durch einen Unfall, glaube ich, oder er muss vor irgendwelchen Schergen fliehen und landet dann mitten in der Wende.
Das habe ich nicht gelesen.
Ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen. Ich habe es zu Hause im Regal stehen, habe es mal angefangen und leider nie zu Ende gelesen. Ist aber, ich erinnere mich, dass so der Anfang sehr interessant war und hat unter ganz anderen Voraussetzungen und dann erlebt er die Wirren der Wendezeit halt mit. Und das ist auch sehr interessant. Ja, soweit dann auch unsere Bücherempfehlung und jetzt würden wir sagen, für uns ist noch nicht ganz Weihnachten. Für euch wahrscheinlich schon, denn wenn das herauskommt, ist Weihnachten schon rum.
Vorbei, ja.
Wünschen wir euch einen guten Rutsch.
Guten Rutsch, ein gutes neues Jahr.
Und sollte das jetzt hier erst, wenn alle Pläne nicht so laufen, wie sie sollen, und das kommt erst im neuen Jahr raus, hier die Folge online. Denkt daran, dies hier ist ein Märchen von vorgestern. Tschüss.
Des Podcast-Imperiums.